Dein Weg wird leichter mit jemand an deiner Seite, der ihn schon oft gegangen ist.
Wegebedarf. Herzlich willkommen beim VR-Bank Unternehmer Podcast. Du hast täglich Wegebedarf, stehst vor Entscheidungen, arbeitest an deiner persönlichen unternehmerischen Freiheit. Im VR-Bank Unternehmer Podcast bekommst du immer wieder neue Impulse von und mit Ulrich Zimmermann. Von Unternehmer zu Unternehmer. Als Jungunternehmer hat er sein Unternehmen verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
Die beste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten. Morgen kann kommen. Nutze deine persönliche unternehmerische Freiheit, um dein Leben und dein Unternehmen so zu gestalten, wie du es selber gerne hättest. Als Lebensqualitätsgewinn für alle.
Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für mittelständische Unternehmermenschen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf dem Weg zu deiner persönlichen unternehmerischen Freiheit. Du bist herzlich eingeladen. Nutze ihn als Unternehmer und deine eigene Bank als Wegbegleiter für dich und deinen Erfolg.
Wie kann ich meine eigene Bank für meinen Erfolg einsetzen? Exemplarisch reden wir heute am Thema Freiberufler darüber, ja, wie ich meine Bank für meine Ziele einsetzen kann. Im Gespräch habe ich heute Professor Dr. Wolfgang Merk, ausgewiesener Experte für das Thema Erfolg von medizinischen Berufen, muss man so sagen, Praxisbewertung und Co. Und seine Betreuerin in der Bank, die Diana Wittmer, die seit einem halben Jahr sich um die Freiberufler, speziell Ärzte, Apotheker und Co. hier in der Bank kümmert und Kümmerer ist. Ich fange mal höflicherweise Ladies First mit der Diana Wittmer an. Was treibt sie denn an, gerade als Freiberufler-Betreuerin in einer regionalen Bank zu arbeiten? Sie kennen ja auch internationale große Banken. Was hat sie hier aufs Land in eine regionale Bank und vor allen Dingen in den Bereich Freiberufler entführt?
Sehr gerne. Ich denke, es kommt von der Herkunft auch. Ich komme aus unternehmerischem Umfeld und sehe sehr, wie die Banken sich im Umfeld verhalten und habe da immer das Bedürfnis gehabt, als Kümmerer einzusteigen. Durch meine Spezialisierung ab 2011 auf Ärzte und Freiberufler konnte ich es nicht in allen größeren Banken so ausleben, wie es mir hier die VR-Bank Starnberg-Landsberg-Hersching eigentlich bietet. Und das, denke ich, ist der besondere Mehrwert, hier auch diese spezielle Kundengruppe zu betreuen, zu helfen, zu unterstützen.
Das hört jetzt für mein Unternehmerohr und Herz, hört sich das Kümmerer, das ist das, da würde mir jeder Bank die Füße für küssen, wenn wir einen Kümmerer hätten. Eine gute Überleitung zum Professor Dr. Wolfgang Merk. Sie sind ja auch ein Kümmerer, wenn wir mal bei dem Begriff bleiben. Um wen kümmern Sie sich denn genau?
Ja, Kümmerer ist ja eigentlich auch Synonym für Berater. Ja? Und die Frage ist ja, geht man aktiv auf Menschen zu oder ist man eher passiv? Und natürlich ist ein aktiver Berater ein Kümmerer. Und ein aktiver Berater sollte natürlich auch seine Mandanten abholen. Insofern bin ich natürlich auch ein Kümmerer. Aber auch wenn jetzt ein Arzt, Zahnarzt, Apotheker anruft, ein Problem hat, dann versuchen wir uns eben hier zu kümmern und ihn abzuholen bei seinen Problemen, möglichst eine gute Problemlösung darzustellen.
Der Podcast heißt ja, danke schön, der heißt ja Wegebedarf, weil so ähnlich wie wenn die Frau daheim ruft, du, wir haben Redebedarf. So hat man ja sowohl als selbstständiger Unternehmer oder Freiberufler hat man ja permanent Wegebedarf. Und da ist es natürlich ganz gut, wenn wir jetzt so im ersten Teil unseres Podcasts mal darüber reden, welcher Wegebedarf entsteht denn, wo sind so die üblichen Scheiterecken, Hürden, Erfolgschancen. Und wenn man jetzt so eine Bank auch als Plattform versteht, weil wir sind ja hier mit 60.000 Mitinhabern unterwegs und wenn man schon seine eigene Bank besitzt, wie kann man die denn für seinen Erfolg nutzen? Das wäre dann der zweite Part, wo man dann einfach mal gucken, wo gehen denn da einfach so die Enden, wie kriegen wir die denn zusammen, dass für alle auch ein Nutzen entsteht, den auch alle unsere Mitinhaber dann kennen. Gucken wir mal jetzt mal so am Beispiel, also das gilt natürlich immer für Selbstständige, aber für Inhaber von Arztpraxen und wie auch immer, da gibt es ja verschiedene Lebenssituationen, wo man ja eigentlich seinen Beruf gelernt hat. Man ist Arzt, man ist Apotheker, man ist bei den anderen Berufen eben irgendeine Art von Selbstständiger. Und jetzt kommen Lebenssituationen von der Gründung bis zum Verkauf, die hat man ja nie gelernt.
Das ist richtig. Und es fängt schon an vor der Gründung. Allein diese Entscheidung für die Selbstständigkeit oder eben im abhängigen Beschäftigungsverhältnis zu bleiben, das ist ja eine sehr, sehr zentrale Rolle. Ja, das sagt er ja immer. An den wichtigen Weggabeln im Leben stehen eben keine Hinweisschilder. Und das ist ja wirklich ein wichtiger Punkt. Will ich denn dieses in Anführungszeichen Risiko als Arzt auf mich nehmen? Entsprechend Chance, hohes Einkommen, ich bin mein eigener Herr. Oder wird alles für mich geregelt, ich bleibe im Krankenhaus. Und das ist einfach eine sehr, sehr individuelle Entscheidung, wo man Unterstützung braucht. Auch natürlich, wenn so will, eine kleine Finanzplanung. Da kann man relativ schnell sagen, also wenn Sie in der Klinik bleiben, dann werden Sie Ihr Restlebenseinkommen haben von x Euro. Und wenn Sie in einem...
Berechenbar. Mhm.
Das ist berechenbar, genau. Das ist einfach, da kann man relativ gut hochrechnen. Und der andere Weg, der ist natürlich dann mit ein paar Arbeitsstunden mehr verbunden, aber letzten Endes ist es was. Also das ist einfach ja die finanzielle Dimension dieser Entscheidung. Und da gibt es natürlich sehr viele persönliche Dimensionen. Aber da ist so mal ein erster Punkt. Ne?
Also wenn man jetzt das Vertrauen, jetzt gucke ich mal wieder die Frau Wittmer an, wenn ich jetzt das Vertrauen hätte und sage, Sie, Frau Wittmer, wir kennen uns jetzt und ich bin jetzt vielleicht, weil ich Arzt in der Praxis, in einem Krankenhaus bin und ich war vielleicht schon in Ihrer Betreuung, sage, ich bin jetzt auf dem Sprung, ich würde jetzt vielleicht, da habe ich so eine Praxis, die könnten wir übernehmen, Sie würden Sie die finanzieren?
Dann würde ich mir erstmal den Arzt näher anschauen oder die Ärztin, würde gucken, wie ist die denn vom Typ her, vom Charakter, ist es was, ist es ein selbstständiger Typ, dass man auch wirklich von der Erfahrung her, die ich ja seit Jahren hier in diesem Bereich mitbringe, auch sagen kann, der macht sich gut, der wuppt es oder ist vielleicht trotzdem besser, er bleibt in der Anstellung, das kann man schon relativ schnell erkennen. Wichtiger Punkt ist dann auch die bisherige Leistung der Praxis, die man dann auch also die ich auch gerne hier bewerte, mit dem Tool vom Professor Merck
haben da wir kommt eine. Der Herr Merck wieder ins Spiel.
Genau, da kommt der Herr Merck wieder ins Spiel, der mir dann eine gute Zahlenbasis liefert, wo ich fast auf den Euro genau eigentlich eine Finanzplanung erstellen kann, wo ich sage, wie groß ist denn für den Existenzgründer der finanzielle Aufwand, das Risiko, das er eingeht. Wie kann man das bewerten? Was ist eigentlich das Ergebnis, das er nach 1, 2, 3 Jahren haben kann? Und durch das, dass die Ärzte ja oft auch durch ihre Ausbildung und Studium sehr wenig mit Zahlen zu tun haben, denke ich mal, ist das schon eine große Unterstützung, dass man den Kunden sowas dann gleich aushändigt oder mit auf den Weg gibt, um da mal drüber nachzudenken und sich da selber seine Meinung dann bilden zu können.
Es gibt ja das wunderbare Wort Kompetenzvermutung. Wenn ich jetzt normaler Arzt wäre oder Ärztin natürlich und sage, ja, wissen die das jetzt überhaupt? Können die das bewerten? Und da sagen Sie, da greifen wir auf unser Expertennetzwerk zu, jetzt heute hier exemplarisch durch den Professor Merck. Sie sagten, der hat ein tolles Tool, MedMax, weiß ich, heißt es. Jetzt ohne da riesen Werbung für machen zu wollen, aber einfach nur jetzt zum Thema Nutzen für unsere Mitglieder. Zugriff auf spezielle Datenbanken, das gilt ja in anderen Bereichen auch, nur exemplarisch hier. Was kann denn das? Wo hätte ich denn jetzt als potenzielle Entscheider und Vorteil?
Also wir haben letzten Endes unser Beraterwissen recycelt, wenn Sie so wollen.
Ne? Content Recycling.
Content Recycling,
genau. Super gut. Ja.
Und das Ganze in einen B2B-Kontext gestellt.
Wunderbare Passwort.
Genau.
Also zu Deutsch, wir können jetzt auf Ihr Know-how als Sachverständiger der letzten 30 Jahre zugreifen. Und sagen,
ganz so alt bin ich noch nie, aber fast 30 Jahre.
Fast 30, ja. Ich habe es mal von mir aus rückgerechnet. Also das, was da irgendwo tatsächlich an Fingerspitzengefühl, an Know-how, an Expertise entstanden ist, haben sie systematisiert in die Datenbank gekippt. Und wenn ich jetzt Gynäkologe wäre und sage, diese gynäkologische Praxis könnte ich übernehmen, was könnte ich denn aus Ihrer Datenbank rausziehen?
Genau, also man könnte erstmal überlegen, wie wird sich dann das Ganze auf diese Entscheidung Freiberuflichkeit oder Angestelltenverhältnis, wie wird sich das dann hochrechnen? Wir können da eine Finanzplanung machen, wir können eine Bewertung der Praxis machen mit einem Tool, das auch relativ gut ist mit Marktaspekten und natürlich können wir sehr viele spezielle Parameter nochmal zur Verfügung stellen, wie beispielsweise bei den Ärzten nennt sich das Fallwerte, Fallzahlen, wie viele Fälle kommen denn pro Quartal, was ist der Wert, können also Kostenstrukturen abbilden. Da ist also wirklich ein Sammelsurium von Beratern. Ich habe allerdings festgestellt, jetzt auch in den letzten Jahren, indem wir MedMax aufgebaut haben, das müssen Sie sich so vorstellen, ich sage immer, MedMax ist eigentlich wie so ein Renji. Das heißt also, ein guter Berater, der braucht ein gutes Werkzeug. Das heißt also, er braucht einen guten Renji. Aber wenn er noch nie Ski gefahren ist und er schnallt sich die Renji an und er geht dann in die Buckelpiste, funktioniert nicht.
Da sollte man schon mal die Sanitäter bestellen.
Ja, genau, genau. Deswegen sagen wir, also wir bieten natürlich unseren Kunden den Renji, aber wir machen auch den Skikurs und wir halten die einfach auch update mit den Updates sozusagen, damit die auch nicht nur ein gutes Tool haben, sondern eben auch die Fähigkeiten. Und da haben wir natürlich auch gelernt, dass man hier unsere Berater diese Kompetenzvermutung, die Sie gerade angesprochen haben, eben auch ständig trainieren muss und auch das bieten wir dann an.
Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem jungen Gründer war er nicht, der war schon zweifach Gründer, der war 18 Jahre alt, hat mit 15 gegründet, mit 18 verkauft, 125 Mitarbeiter in 18 Tochterfirmen. Ja. Der muss nie mehr arbeiten, definitiv nie mehr, hat das neues Unternehmen, macht auch dieses Jahr wieder 8-stellig Umsatz, Digitalisierungsbranche. Und dann fragte er mich, was machst denn du mit deinen Banken? Sag ich, apropos Banken, was machst du mit deinem Geld? Und dann sagte der, ich gehe da nicht in der Bank, ich will da Leute mit Ahnung. Da zahle ich doch lieber Leute wie dich dafür, dass du mich berätst, aber in der Bank. Und genau an der Stelle ist es so wichtig zu sagen, wir müssen nicht von allem Ahnung haben, wir haben ganz viel Überblick, aber wir haben vor allen Dingen das Expertennetzwerk. Und deswegen ist so exemplarisch mal für so eine super, super Spezialnische, über die wir gerade reden, wichtig zu sagen, da sind wir tief, tief drin. Auch wenn das jetzt Eigenwerbung für die Bank ist, aber ich glaube, das ist ja in einem Podcast von uns auch durchaus legitim, weil wir, glaube ich, auch darstellen müssen, wo sind denn die Chancen, wenn man Bankmitinhaber ist, wo kann ich denn auch zugreifen, wo kann ich meinen Berater einfach mal exemplarisch an die Krawatte packen und sagen, du, ich hätte hier ein Problem und hast du dafür eine Lösung, hast du da einen Ansatz?
Genau, wie der Herr Professor Merk auch das mit den Renji gesagt hat, so fühle ich mich auch, wenn ich in dem Bereich tätig bin. Es ist ganz wichtig, dass man die Strukturen kennt, die Aufstellungen, die Ansprechpartner, die regionalen Gegebenheiten, wie es auch ist, ob ein Tool, das ich vielleicht nutzen kann, ob mir das auch den realistischen Kaufpreis einer Praxis oder wenn sich ein Partner einkauft, ob das eine realistische Zahl ist oder ob ich vielleicht durch meine Erfahrung spüre, nee, da ist gerade nicht so viel Nachfrage, da wird dieser Kaufpreis nicht erzielt werden oder ich habe ja in allen Kostenstrukturen gute Werte, auf die ich zugreifen kann, aber natürlich, wenn ich in München mit Mietanteilen von mehr wie 30-35% Mietkosten, die Gewinne anders darstellen würde, da habe ich schon so viel Erfahrung, dass ich dann den Existenzgründer oder Einstiegspartner darauf hinweisen kann und an die Hand nehmen kann, um zu sagen, pass mal auf, müssen wir hier aufpassen, wie schaut der Mietvertrag aus, wie. Und das, glaube ich, ist auch diese Expertenkompetenz, die wir hier auch.
Die Expertise, weil man hat ja als normaler Unternehmer nicht permanent Existenzgründungen, genau. Erweiterungen, Ausgründungen, Zukäufe. Das passiert ja ein, zwei, dreimal im Leben, wenn überhaupt. Mhm. Und wenn ich dann einfach auf den dicken Daumen kalkuliere, dann sind ja mal schnell 6- und 7-stellig Geld an die Stellen versenkt, wo dann 10 Euro Kontoführungsgebühr oder 20 ziemlich egal werden. Gerne. Die hat jeder im Blick, aber so die großen Summen dann nicht mehr. Wo sind denn die Stellschrauben oder die Stolpersteine klassischerweise, wenn wir jetzt nochmal in die Tiefe der Medizinbranche gehen, wo stolpern denn viele?
Wegebedarf, der Podcast. Wir machen den Weg frei.
Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, sind Planungsdefizite. Mhm. Ja. Gerade wenn man einfach mal fragt von allen niedergelassenen Medizinern, wer von euch hat denn eine Finanzplanung für die nächsten 2, 3, 4 Jahre? Dann, genau, ist nicht so viel übrig. Ne? Gut. Und mit Planung ist es ja nicht nur so, viele verwechseln Planung und Prognose. Ja? Mhm. Viele sagen dann, ja, warum soll ich denn planen? Ich weiß ja nicht, was ist nächstes Jahr? Und dann sage ich natürlich immer, ja, Planung ist ja nicht, um die Zukunft vorherzusehen, sondern man plant, um auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Mhm. Und dieses systematische Durchdenken auch von Aspekten und beispielsweise, wie lege ich mein Geld an, das ist ja auch ein Planungsaspekt. Und das ist, da wird, glaube ich, insbesondere von den jüngeren Ärzten am Anfang der Karriere sehr, sehr viel Geld verschenkt, dass man einfach sagt, ich habe hier überhaupt keine Finanzplanung, was mache ich denn mit dem Geld? Typischerweise, ich hatte so einen Mandanten, das war ein Zahnarzt. Sie wissen, man kann den Praxiswert relativ schnell abschreiben über 3 Jahre. Das heißt also, die ersten 3 Jahre, wenn man in der Einzelpraxis, zahlen Sie keine Steuern. Und da hat er natürlich sich einen Porsche gekauft und war ganz happy. Und dann kam das Finanzamt im 4. Jahr und dann hat er den Porsche wieder verkauft. Ne? Mhm. Und solche Aspekte, die muss man einfach vorhersehen, das kann man vorhersehen. Und deswegen eben Planung ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das ist nicht nur jetzt für diese Niederlassungsplanung, sondern auch natürlich für das Management. Also ich spreche ja eigentlich viel lieber von Managern als von Unternehmern, weil ob sie jetzt Unternehmer sind und Gewinnmaximierung machen, sie müssen ja Unternehmen managen. Das ist mir eigentlich sehr wichtig. Und ob es dann auch tatsächlich die Praxisabgabe ist, und das ist ja auch nochmal das Lebenswerk, dass es dann auch manchmal auf den Prüfstand kommt, auch auf den finanziellen Prüfstand kommt. Also Planung ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt.
Ich glaube, eigentlich ist es ja einfach. Ich bin ja mal großer Fan von Analogien. Mhm. Und wenn man als Arzt eine Vorstellung davon hat, wie ein gesunder Mensch aussieht, da haben die ja ziemlich präzise Vorstellungen aus dem Studium von. Und dann wissen die ja, das nennt sich dann Anamnese, Untersuchung, dann haben die ja eine klare Vorstellung, wo sind wir, soll ist Delta weg vom eigentlichen Plan. Und wenn wir dann einen Behandlungsplan machen und wieder Check-up würde sich ja bei uns in der Bank nennen, immer gucken, kommen wir eigentlich dem Thema Gesundheit näher, müsste es doch eigentlich gut übertragbar sein auf das Thema Finanzplanung. Ich hätte eine Idee davon, wie ein gesundes finanzielles Leben aussieht. Ich habe Abweichungen zwischen Soll, Ist und Delta, eher gutes Beispiel Porsche, zu schnell abgeschrieben, in der Praxis und am Ende, zu viel blutdrucksenkende Mittel oder keine Ahnung, was im Vergleich wird, ist nicht ganz stimmen. Aber da haben wir einfach im Behandlungsplan Fehler gemacht und mussten ihn wieder korrigieren. Und ich glaube, wenn man das auf der Ebene sieht, das gilt ja dann nicht nur für den Freiberufler, sondern für jeden Selbstständigen. Beim Dachdecker, der hat da auch ein Bild davon, wie das fertige Dach aussieht. Also von daher ist es immer gut vergleichbar. Bei der Nachfolge. Gucken wir mal dahin. Also wenn wir jetzt eine Praxis übernehmen wollten, welche Aspekte wird man denn da alle betrachten?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir ja eigentlich erstmal das Unternehmen anschauen. Das heißt also, wie viel Umsatz ist da, wie viel Gewinn ist da. Das ist ja meistens der Kern einer Bewertung. Das Problem ist, dass die Bewertung an sich nach betriebswirtschaftlichen Maßstäben nicht unbedingt das reflektiert, was am Markt los ist.
Mhm, ja. Stimmt.
Also beispielsweise Hausärzte. Wir nennen das gerade Hausärzte-Paradoxon. Ja. Einfach deswegen, es gibt immer weniger Hausärzte. Ja, heißt, viel Patienten auf wenig Hausärzte bedeutet bei den Hausärzten hohe Umsätze, hohe Gewinne, aber de facto keine Nachfrage, wenn ich mit meiner Praxis auf den Markt gehe. Das heißt also, sie finden, obwohl sie extrem gute Gewinne haben, keinen Nachfolger mehr.
Das ist unattraktiv.
Das ist total unattraktiv. Diesen Sachverhalt müssen sie aber wissen, weil ich kenne ganz viele Steuerberater, die dann Bewertungen machen von Hausarztpraxen, denn ärztlichen Mandanten sagen, oh, du hast eine tolle Praxis, hier, Wert 450.000 Euro, ja, und dann kriegen sie vielleicht noch 50.000 Euro. Wenn sie das jetzt quasi in ihre Finanzplanung für den Ruhestand einkalkulieren, die 450.000, haben sie...
Das Delta.
Genau, klassische Fehlplanung. Ja. Mhm. Und das ist umgekehrt, kann es aber auch sein in die andere Richtung, dass sie sagen, ich habe eigentlich hier überhaupt kein Unternehmen mehr, keinen Umsatz, aber es gibt Investoren, die auf dem Markt sind, die sagen, ich bin vielleicht nur an meiner Zulassung interessiert. Ne. Es gibt da wirklich Menschen, die sehr viel Geld bezahlen, nicht für das Unternehmen Praxis, sondern für den Marktzugang. Und das geht es wieder in die andere Richtung. Das ist so Expertenwissen, das man dann braucht, wenn ich dann wirklich so eine Nachfolgeplanung mache.
Und da sind wir auch wieder übertragen auf andere Branchen, das ist ja aber dasselbe. Genau. Also nur weil in der Vergangenheit Geld verdient wurde, heißt das noch nicht, dass in der Zukunft. Exakt. Und auch das Thema Marktzugänge, da gibt es ja einen Haufen Unternehmen, die auch tatsächlich nur Firmenmäntel und Zugänge und sowas verkaufen, selbst in der Bauindustrie. Ja. Da kommt der russische Unternehmer her und will mit seinem Trupp hier arbeiten und kauft den eigentlich unattraktiven Bauunternehmer, genau, der aber alle Zulassungen hat. Und zup, sind die drin. Also das sind ja alles so gute Übertragungen, die, da sind wir wieder bei Expertennetzwerk und Expertise der Beraterinnen in dem Fall. Auf wen muss ich denn zugreifen? Wie hieß das? Wir bieten mehr als Geld und Zinsen, machen wir doch eine Werbesendung mit raus. Was kann die Datenbank denn noch?
Die Datenbank ist eigentlich ein relativ umfassendes Tool für diese Transaktionsberatung erstmal gewesen. So, und dann haben wir nach und nach festgestellt, es gibt auch eine laufende Beratung. Und dann haben wir gesagt, also klassisches Beispiel, Sender, Empfänger von finanzwirtschaftlichen Daten, Steuerberater liefert dem Arzt oder dem Freiberufler eine BWA.
Ach stimmt, die wunderbare Schnittstelle.
Genau. So. Und dann haben wir festgestellt, ja, können denn die Empfänger diese BWA lesen? Und dann hat mir ein Steuerberater gesagt, ich erkläre hier jedem Kunden immer 2 Stunden, wie er die BWA liest. Worauf ich dann gesagt habe, dann haben Sie vielleicht einen falschen Ansatz, dann müssen Sie vielleicht dieses Kommunikationsmedium umstellen. So, und jetzt haben wir da eben auch entwickelt so einen Reporting-Bericht, wo der Steuerberater letzten Endes direkt oder generell ein Berater aus den Finanzbuchhaltungszahlen einen Reporting-Bericht erstellen kann. Und das ist dann einfach unser Beitrag für eine laufende Beratung nochmal, ja, oder einfach ein laufendes Informationsinstrument. Ja, das ist jetzt gerade so eine Weiterentwicklung und ja, wir gehen einfach so diesen Weg Transaktionsberatung, laufende Beratung und wir wollen ja unterstützen, also insofern verstehen wir uns jetzt in dem Fall nicht als Berater, sondern eigentlich als Plattformanbieter.
Wir waren ja beim Kümmerer.
Genau, beim Kümmerer, damit sich eben Menschen besser um noch die Freiberufler, Ärzte kümmern können.
Das wäre eine gute Überleitung nochmal an die Frau Wittmer zurück. Sie sagten ja, Sie sind Kümmerer. Jetzt haben wir ja an dem Beispiel mit Professor Merck gesehen, Sie greifen auf Experten zurück an der richtigen Stelle. Wie ist denn Kümmern sonst noch für Freiberufler? Was ist denn so Alltagsaufgabe darüber hinaus?
Das geht von den einfachen Erreichbarkeitskontakten, von einer funktionierenden IT, von vielen Sachen, die man den Kunden bietet, um auch den Rücken einfach frei zu halten, um zu sagen, die einfachsten Sachen schon bis hin zu wirklich dann die komplexeren Begleitungen, Betrachtungen der Zahlen, das vielleicht eigentlich oftmals Aufgabe auch der Steuerberater wäre, wo ich als Banker auch sagen kann, Mensch, deine Personalkostenquote ist vielleicht trotzdem ein bisschen hoch im Gegensatz zu anderen aus dieser Fachrichtung. Das ist natürlich von uns jetzt schon auch ein spezielles Angebot, das wir den Kunden bieten, um wirklich zu sagen, wir nehmen dich an der Hand, um auch bei Finanzierungen, Anlagen, Absicherungen, wir machen zum Beispiel auch vielen anderen Mitarbeiter, ist ja hier in der Gegend auch ganz großes Thema, dass man sagt, wie kann man die Menschen hier in den Berufen halten, die ja trotzdem auch überall Angebote kriegen, wenn es schon um 1 Euro mehr geht vom Gehalt her. Da haben wir gute Möglichkeiten, auch die Praxen zu unterstützen, auch Neuerungen insgesamt, was sich im Bereich hier tut, auch von Förderseite jetzt mit E-Mobility oder Förderungen, die es auch gibt in ländlichen Bereichen, wenn sie sich niederlassen, wenn Existenzgründungen anstehen. Also viele solche umfassenden Sachen, wo ich mir die Informationen aus sämtlichen Spezialistentümern oder Netzwerken dann einfach führe und das bündle dann, um an die Kunden auch zu liefern. Das, denke ich, ist der große Mehrwert hier.
Das hatte der Herr Professor Merck ja eben gesagt, haben die einen Finanzplan? Würde ich denn von Ihnen als in dem Fall Freiberuflerbetreuerin oder von den anderen Kollegen, die jetzt andere selbstständige Unternehmer betreuen, würde ich denn so einen Finanzplan kriegen? Also Zielbild, wo will ich hin, wo will ich unternehmerisch und privat stehen, worauf müsste ich jetzt achten, wo sind meine Erfolgsfaktoren, wie sind die ausgeprägt? Wo, an welchen Stellen müsste ich denn jetzt schrauben? Würde ich sowas kriegen
von Ihnen? Selbstverständlich. Das ist eigentlich der Einstieg, wo ich mir erst eben Ihre Anamnese, wo ich umfassend bei Einstieg erstmal erörtere, wo steht der Kunde, was macht er, was hat er bisher erreicht, wie sind die bisherigen Anlagen, Aufstellungen. Es ist auch mein großes Ansinnen zu sagen, es ist nicht alles schlecht, wenn schon was besteht, sondern ich möchte wirklich objektiv sein und sagen, Mensch, da hast du gut schon vorgesorgt oder das ist ein Thema. Aber es gibt schon viele Bereiche, wo einfach immer ausgeblendet werden, wo man auch gut mal in manche Wunden vielleicht legen kann und die Ärzte sich immer oder auch die anderen Kunden sich immer ein bisschen wegdrücken, wenn sie sagen, das weiß ich, da müsste ich mich mal drum kümmern. Wenn es ich aber dann mache für die Kunden, wo man sagt, ich bereite das auf, ich lege die die Zahlen da euch zeige, was könnte man verändern, dann glaube ich, ist es schon auch ein großer Punkt, den man liefern kann, um auch eine Entscheidung bei den Kunden herbeizuführen.
Wegebedarf, der Podcast. Morgen kann kommen.
Wenn man das Vertrauen hat.
An dem arbeite ich.
Ja, also wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme nochmal das Beispiel, die 450.000 Wert der Praxis, die nutze ich für meine Altersversorgung, die sind aber am Ende gar nicht da. Und ich habe gesagt, ich hätte gern x Euro Rente pro Monat. Würden Sie das in Frage stellen?
Da muss man auf jeden Fall schon bald anfangen. Also deswegen ist es wichtig, da wirklich auch Vertrauen zu fassen, einfach zu sagen, ich bleib bei einem Berater, der langjährig hier ist, der das mit mir geht, der diesen Weg geht, wo ich auch sage, wenn Eventualitäten auftauchen, dass zum Beispiel der erhoffte Wert eines Praxis- oder Unternehmensverkaufs nicht erreicht wird, was hat man dann noch für andere Möglichkeiten? Haben wir einen Plan B? Und da bin ich sehr dahinter, dass nicht nur auf ein Pferd gesetzt wird.
Ja, das haben wir ja, auch wenn ich es jetzt wiederhole, das haben wir ja in allen Bereichen. Genau. Also selbstständige Unternehmer, Mediziner, das ist alles gleich. Mit Blick auf die Uhr, jetzt haben wir ja so schon 25 Minuten geplauscht. Herr Professor Merk, wenn Sie jetzt 3 Tipps zum Ende unseres Podcasts an unsere Hörer mitgeben würden, von denen die meisten ja nicht Freiberufler sind. Aber wir können gerne mit einem Freiberufler-Beispiel anfangen zu gucken, dass es vielleicht ein allgemeingültiger Tipp wird. Welche 3 Tipps würden Sie denn zum Thema Erfolgsfähigkeit für die Zukunft unseren Podcast-Hörern mit auf den Weg geben?
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, die eigene Kompetenz nochmal ganz klar aufzubauen und auch vermitteln zu können. Viele junge Ärzte, mit denen ich zu tun habe, die sind wirklich die absoluten Cracks. Mhm. Ja. Haben natürlich Studium, Facharztausbildung gemacht und können das auch sehr gut. Mhm. Und diese Kompetenz, diese Kernkompetenz dann auch in ein unternehmerisches Umfeld zu bringen, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Und da muss man arbeiten. Das fällt einem auch nicht zu. Ging mir genauso. Ich habe mich auch mal selbstständig gemacht. Ja, ja,
und das ist teures Lehrgeld, manchmal mit EH, manchmal mit EE.
Exakt, ja, genau. Ja. Und da trifft man natürlich nicht auch so, wenn ich jetzt meine eigene Karriere angucke, man macht nicht immer alles richtig. Ne?
Aber es ist nicht immer geradeaus.
Ne? Es ist nicht immer geradeaus, aber man hat halt letzten Endes doch immer so eine Richtung. Ja? Also das ist vielleicht der erste Tipp. Also diese Kompetenz aufzubauen, diese Fachkompetenz.
Professionelles Business-Umfeld zu stellen.
Genau, ja.
Super
und,
Punkt.
Mhm. Und da aber auch nicht, wie soll man sagen, zurückzustehen. Ja? Mein Motto an meine Studenten ist immer, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, alle anderen kochen nur mit Wasser. Mhm. Ja? Und auch das habe ich gelernt in meiner Karriere. Ja, es gab viele Menschen, vor denen man unheimlich viel Respekt hatte. Und auf den zweiten oder dritten Blick hat man gemerkt, okay, die haben genau die gleichen Fehler gemacht. Das lief jetzt auch nicht immer bei denen immer so also gerade
aus. Versteckt.
Ganz genau, ja, genau. Also keine große Respekt vor großen Autoritäten oder so. Zweiter Punkt, den habe ich eigentlich vorher schon genannt, wenn man wirklich solche Entscheidungen trifft, diese Entscheidungen möglichst systematisch zu planen, ja, also auch die Entscheidungsvorbereitung plant man ja, ist, glaube ich, wirklich was unterschätzt wird. Ja. Man sagt ja auch Planung, systematische, gedankliche Vorwegnahme der Zukunft. Mhm. Und da sollte man dann wirklich auch sich die Zeit nehmen und sich da auch nicht unter Druck setzen lassen, sozusagen, dann auch bestimmte Entscheidungen. Manchmal muss man auch schnell agieren, aber das ist vielleicht noch ein Beispiel. Ja. Ich habe mal einen Zahnarzt gehabt, der hatte wirklich es geschafft, diese Kompetenz in sein Umfeld zu bringen. In sein unternehmerisches Umfeld hat wahnsinnig gut verdient und irgendwie ist er in eine Insolvenz geraten, weil er sich beteiligt hat an einer Immobilien GbR. Oh, da hat er persönlich gehaftet, ne, und hat zu mir gesagt, wörtlich: Herr Merk, ich habe hier 20 Jahre meine Praxis aufgebaut, ja, und dann habe ich an einem Abend auf dem Sofa das Ganze wieder kaputt gemacht. Ne. Mhm. Also das ist vielleicht nochmal wichtig, auch von der Dimension her immer zu überlegen, ja, was kann denn da passieren? Guter ja, Punkt. Und dritte und vielleicht auch wichtiger Punkt, ich glaube, man muss immer den Kern seiner Persönlichkeit bewahren und auch seine Ziele irgendwo auf diesen Kern abstimmen. Also es gibt einfach Menschen, die sagen, mir ist Geld unheimlich wichtig. Ja, es gibt aber Menschen, die sagen, Geld ist mir gar nicht so wichtig. Wichtig ist für mich Familie, Freizeit, wie auch immer, ja. Man muss immer, glaube ich, bei allem fair bleiben, tolerant bleiben und hier zu seinen Werten auch stehen. Auch das habe ich gelernt, dass manchmal Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, gerade als Gutachter, ne, wenn sie Wertgutachten beispielsweise machen, ja, haben sie ja immer Seiten und alle Seiten rütteln ja an ihnen, wollen sie auf ihre Seite ziehen. Ja. Zu sagen, okay, es gibt hier einen klaren Wert, ich bin neutral, objektiv und mir ist ganz egal, ob die sich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wacken, ja, ich stehe zu meinen Werten. Das ist vielleicht nochmal der dritte Punkt.
Gut, vielen Dank. Frau Wittmer, mögen Sie noch eine Ergänzung geben bei den Tipps an die Freiberufler oder sonstigen selbstständigen Unternehmer?
Als weiblicher Part auch in dieser Runde würde ich ja gerne mein Bauchgefühl mit einpflegen, okay, das mich immer gut beraten hat, mhm, das ich auch von den Kunden abfordere, da auch die Männer manchmal ein bisschen fordere und zu sagen, seht's nicht zu sachlich, nicht nur die Zahlen anzugucken, sondern wo stehe ich dahinter, auch wie ist mein Plan, auch die Punkte von Professor Merck, wo ich einfach sage, wie fühlt sich das an? Ist das was, wo ich überzeugt mache oder wo ich mich durch irgendwelche im Umfeld befindlichen Aspekte leiten lasse? Da bin ich ein großer Fan davon, das Bauchgefühl zum Abschluss zu fragen oder schon von Beginn an mit zu beachten, weil das ist in den meisten Fällen der ausschlaggebende Punkt und auch unsere Basis, die ich mit dem Kunden dann auch ein Leben lang gern weiter betreuen möchte.
Kopf und Bauch.
Genau.
Ein gutes Schlusswort. Wenn man mit Ihnen, Herr Professor Merck, und Ihnen, Frau Wittmer, in Kontakt treten mag, werde ich einfach die Kontaktdaten, E-Mail, Website in den sogenannten Shownotes verlinken, sodass, wenn man dann sagt, ich hätte da gerne mal noch eine vertiefende Information, dann könnt ihr lieben Zuhörer natürlich über diese Links sofort auf uns und das Know-how zugreifen. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und freue mich auf unsere nächste Sendung. Sag herzlichen Dank, Herr Professor Merck.
Und sehr gerne.
Herzlichen Dank, Frau Wittmer.
Sehr gerne.
Alles
Vielen
Gute.
Dank.
Tschüss.
Ebenso. Tschüss.
Wiedersehen.
Es gibt immer Wegebedarf. Freue dich auf die nächste Folge. Neue Impulse von deinem Wegbegleiter Ulrich Zimmermann auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Lass uns gemeinsam viel bewegen. Fordere uns, deine eigene Bank, du bist ja Mitinhaber, und fordere mich als Wegbegleiter. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der ihn schon oft gegangen ist.
Wegebedarf, der VR-Bank Unternehmer-Podcast. Von Unternehmer zu Unternehmer für deine persönliche unternehmerische Freiheit.